Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway. Heute hier am 27. Januar mit unserem pizza-essenden Freund Beauty. Der leckt sich hier noch die Finger. Deswegen werde ich mal in Ruhe weiter anmoderieren. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid bei eurem unabhängigsten Podcast in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, muss man natürlich sagen. Heute am 27. Januar und auch heute haben wir wieder einen kuriosen Tag, der gefeiert wird. Den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Der passt ganz gut zum Golfen. Nämlich heute ist Tag der Stechuhr. Eigentlich ein sehr schön deutsches Ding, die Stechuhr. Die Punch Clock. Punch the Clock Day ist es. Ist tatsächlich, wird aus Amerika natürlich wie alles, was bei uns irgendwie von Kultur und Rang hat, importiert. Aber so eine schöne Stechuhr, das passt doch eigentlich sehr gut auch zur Tea Time. Weil was anderes ist eigentlich eine Tea Time als eine eingebuchte Stechuhrzeit. Und wenn man nicht genau mit dem Atomschlag da ist, gibt's Strafschläge. Also es ist doch eigentlich so ein Ding, was zum Golf wunderbar passt. Und damit möchte ich dich begrüßen, mein neuer Magenta TV Probe-Abo-Freund Beauty. Wie geht's dir denn so?
Tag 27 im Januar. Ja, was hören wir heute im Podcast?
Der Dschungelcamp-Freund ist da, richtig.
Genau, ja. Gut geht's. Ja, du hast ja schon gesagt. Der Magen ist bei mir jetzt voll. Ich habe mir am Wochenende das erste Mal die Magenta-Golf-Übertragung gegönnt und mal reingeschaut, wie das Ganze da so abläuft. Natürlich gleich als Highlight einer meiner absoluten Favorite-Golfplätze, über die ich auch schon laufen durfte. War schön zu sehen.
Welcher denn? Welcher Golfplatz? Muss er sagen? Lass es doch nicht hier im Dunkeln.
Majelis Kurs im Emirates Golf Club in Dubai.
Ach, der Dubai-Influencer war wieder in Dubai. Klar.
Und war wieder schön zu sehen. Patrick Reed dort mit einer überragenden Leistung und hat da mit 4 Schlägen am Ende das Feld doch ganz schön düpiert, meiner Meinung nach. Es wurde ja schon wieder kritisiert, dass er sich nicht Marcel Siemesk gefreut hat nach seinem finalen Tap-In. Da denke ich mir halt auch immer, kann nicht jeder so gestört sein auf dem Golfplatz, positiverweise. Und hat er eigentlich nur leger so ein bisschen die Hand hochgehoben und so ein bisschen so, ja. Interessanterweise war vor der Woche ein Interview aufgekommen, weil es auch noch, sag ich mal, so ein bisschen geht, wo spielt er in den kommenden Wochen? Dass er hier runterkommt und ein gutes Ergebnis einfahren will, weil er die Strafe bei der DP World Tour gerne zahlen würde, komplett. Da frage ich mich dann so, eigentlich hat er sein Liv-Geld sollte er zusammen haben, um diese Strafe da zu bezahlen, damit er da halt beständiger spielen könnte. Und es kam raus, er hat noch keine Vertragsverlängerung. Demnach ist noch offen, wo er in den kommenden Wochen tatsächlich
aufschlagen wird. Also richtiger Free Agent sozusagen.
Das hat er gesagt, genau, er ist noch Free Agent und er könnte sich sogar vorstellen, ab der nächsten Saison wieder auf der PGA Tour spielen zu können, ja, mit diesem ein Jahr Strafpause zu sagen, weil er nicht in diese Kategorie der Major-Sieger von Bryson, John Rahm und Cameron Smith reingerutscht ist, weil sein Masters-Sieg schon ein bisschen länger her ist, 2018. Und
ja, ähnlich wie Mickelson auch so ein bisschen, ne?
Ganz genau, ja. Also
Guess who's coming not back? Haben sie ja genau gleich so eine Karte gezeigt.
Richtig. Oder vielleicht, wer nicht zurückkommen soll, ja, das kann ja auch sein. Auf jeden Fall gute Veranstaltung. Wetter hat so ein bisschen auch da verrückt gespielt. Ähnlich wie bei uns hier, jetzt nicht mit Schneeregen oder Eisregen, sondern es hat tatsächlich auch geregnet. Ja, und interessant ist ja die Jahreszeit auch immer, wo es dann auch manchmal da unten vorkommt mittlerweile, wo es da regnet. Und ja, war trotzdem ein top besetztes Feld. Auch wieder viele Spieler der Liv-Tour, ich glaube 8 an der Zahl. Dustin Johnson das erste Mal dort den Cut verpasst. Ich glaube, der hat mit dem Leistungssport auch abgeschlossen, wenn man sich das dann so teilweise ansieht. Von der Attitude unverändert, aber halt jetzt von den Ergebnissen nicht mehr.
Ja, der fährt noch den entspannten Lebensabend jetzt ein. Lebensabend, ja. Der ist ja auch noch nicht so alt. Aber genau. Ich glaube, der ist satt, wie man so schön sagt. Ne?
Ja, aber das Thema ist da durch, auch monetär natürlich. Aber am Ende mit Reed und Puig gewinnen da zwei Liv-Spieler. Und das unterstreicht, sage ich mal, wieder so ein bisschen meine These, die ich immer so auch hier verkaufen möchte, dass dann letztendlich sich Qualität einfach immer durchsetzt. Sobald die irgendwo auftieht, spielen die da um den Sieg mit. Das ist schon beachtlich. Und das unterscheidet dann die absoluten Top-Spieler, glaube ich, auch von den aktuell gesetzten DP World Tour Spielern, die dann mit der absoluten Weltspitze tendenziell wahrscheinlich nichts zu tun haben, wenn die Weltspitze dort so zusammen auf den ersten Abschlag geht. Und nichtsdestotrotz, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, alle waren sie da und ist immer wieder natürlich als Rolex-Event super bezahlt und dadurch auch richtig gut besetzt.
Ja, apropos Weltspitze, minus 4 hat noch jemand anders gespielt, nämlich unser lieber Freund Scotty Scheffler in Kalifornien im PGA West, das ist ein Pete Dye-Kurs, soweit ich weiß, und gehört zu den 50 toughest Courses in Amerika, laut Rating von diversen Magazinen. Hat er aber auch wieder, würde ich sagen, kann man so bezeichnen, dominiert.
Ja, ich weiß gar nicht, jetzt minus 27 oder minus 28.
Das ist ein okayes also Ergebnis. Ne?
Mit tough hat es meiner Meinung nach nicht
viel zu tun. Tough für Normalsterbliche.
Ja, so gefühlt Konsolengolf, wenn man sich auch die besten Tagesergebnisse, also da wurden gefühlt jeden Tag hat da einer zur 59 geputtet. Am Wochenende vielleicht dann nicht mehr ganz so, aber Donnerstag und Freitag auf jeden Fall. Darunter auch der erst 18-jährige Blade Brown, wo man das Ganze auch nochmal ein bisschen unter das Mikroskop nehmen müsste, denn der junge Bursche mit seinen 18 Jahren hat einfach 8 Tage am Stück wirklich competitive Golf gespielt, was dann vielleicht am Ende doch erklärt, dass auch bei ihm hinten raus vielleicht ein bisschen der Tank alle war. Nichtsdestotrotz, fantastisches Ergebnis. Die ersten 4 Tage Korn Ferry Tour, meine geteilter 16. ist er dort geworden. Am Abend in den Privatjet.
Ja, so ist es als PGA Pro. Ja. Mit ein Jahr auf der PGA Tour.
Wenn du dann eingeladen wirst, ich glaube, da wird einiges ermöglicht für dich. Mit dem Privatjet rüber in der Nacht gelandet, am Morgen raus, ein paar Probeputts gemacht und dann auf die erste Runde. Und guess what? Am Freitag puttete er, war einer von den Spielern, der zur 59 puttete. Spielte dort eine fantastische 60, positionierte sich Samstag in den Final Flight mit Scotty Scheffler zusammen, schlaggleich bei 21 unter Par. Und hinten raus dann für ihn unglaublich gutes Ergebnis mit einem geteilten 16. oder 18. Platz in dem Dreh. Wirklich herausragend. Ich glaube, das hätte er sofort unterschrieben vor der Woche, beziehungsweise vor dem Turnierstart.
Und, ja, also Traumergebnis, klar.
Ja. Und hinten raus natürlich wird er auch ein bisschen enttäuscht sein, dass da vielleicht nicht noch was mehr rausgekommen ist. Ich glaube, 2 Schläge besser wäre er sofort geteilter 5. gewesen. Also es war Scheffler mal wieder außen vorgenommen. Ein sehr kompaktes Ergebnis, alle da so um die minus 20, minus 23. Also unglaublich eigentlich auf 4 Runden. Und hat alles andere als schwer ausgesehen oder die Spieler haben es alles andere als schwer aussehen lassen.
Ja, das und, ist es halt. Weil es ist ja offiziell einer der 50 schwersten Kurse für Amateure.
Genau.
Ja, und dann merkt man auch mal wieder, es ist schon ein großer Abstand von gutem Golf, amateurgutem Golf und dann irgendwie Profigolf nochmal ganz anderes Niveau, ganz anderes Level. Aber auch da immer wieder schön zu sehen, wie viel jünger so die Profis werden. Mit 17 hat er ja auf der Tour angefangen. Und das heißt ja nicht, dass er mit 17 angefangen hat, Golf zu spielen. Der spielt ja schon ein paar Jahre länger, kann man einfach sagen. Ist natürlich so ein bisschen auch in Amerika eine andere Sache. Da hat man eine größere Möglichkeit, glaube ich, als hier in unseren Breiten. Aber ja, man sieht es immer wieder auch im Profisport hierzulande, dass 17-Jährige, 16-Jährige, das geht ja bis runter zu, ach, heute spielt ein 14-Jähriger mal hier bei weiß ich was, Real Madrid oder irgendwas. Das geht ja immer weiter tiefer, wo du denkst so, hä, mit 13, mit 14, was ist denn hier los? Was hast du eigentlich mit 18 gemacht? Hast du da schon irgendwie an Privatjet und hochqualitatives Golf gedacht?
Nee, tatsächlich sind dann noch 5 Jahre vergangen, ich überhaupt mal das erste Mal einen Golfschläger in der Hand hatte. Also da war an Golf noch nicht zu denken mit 18. Nochmal kurz zurück zu Blade Brown. Mit 10 soll er wohl Scratch-Golf gespielt haben.
Normal.
Von den Herren-Tees. Und auch hat er mehrere Jahre im Amateurgolf in der Weltrangliste sehr weit oben natürlich gespielt. Natürlich, muss man sagen. Und es war auch beeindruckend zu sehen, was er für eine Ausstrahlung schon mit diesen jungen Jahren da hatte. Man darf nicht vergessen, das Brennglas, größer geht's ja dann gar nicht. Mit der Weltnummer 1 Scotty Scheffler im letzten Flight bei so einem Turnier aufzutehen, ist mehr als beachtlich und eine fantastische Leistung. Und auch, wie er da jetzt, sag ich mal, reingekommen ist, ich sag mal so, in einem Feld, wo auch absolute Topspieler mitgespielt haben, wo gestandene Topspieler den Cut verpasst haben, performt er da auf diese Art und Weise. Das ist schon eine verdammt starke Leistung von ihm und ich glaube, da wird er drauf aufbauen. Ich denke auch, dass diese Leistungen auch dazu führen, dass er jetzt noch mehr Einladungen natürlich bekommt, ja, weil der Veranstalter natürlich dann auch mitbekommt, dass das mediale Interesse natürlich dadurch auch noch steigt, wenn dann solche Performance abgeliefert wird und das natürlich dann auch positiv in der Presse auftaucht. Und da kann man gespannt sein, wo Blade Brown dieses Jahr alles noch einen Startplatz bekommt, ja.
Ja, und da können wir auch nochmal anschließen zu, was macht eigentlich Tigers Sohn Charlie Woods? Der ist gerade auf Rang 21 der Rolex American Rankings von Junior Golf Associations. Da ist der gar nicht mehr drin, quasi der Blade Brown auch. Ist natürlich jetzt auch schon 1-2 Jahre älter, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Aber da merkt man einfach so, apropos Tiger Woods, wo sich so der Kreis dann immer schließt, wo verglichen wird, dass man als Jugendlicher dann halt eigentlich so eine Erwartung an den Sohn von Tiger hängt, der das nicht ganz so erfüllt, was natürlich auch krasser Druck ist, während andere ganz befreit aufspielen und halt das alles in ihren ersten Jahren noch irgendwie mitnehmen. Die Gallery, die Crowd, das Ganze drumherum. Ich meine, klar, wenn du es seit 10 machst, dann hast du das ja auch ein bisschen, dann kennst du das und wächst wahrscheinlich da rein, dann ist es für dich nichts Dolles. Aber ich finde, man hat so bei einigen Junioren oder auch beim Masters, den Newcomern, gesehen, dass die da das erste Mal platziert sind und auch durchaus abgeliefert haben, ne? In den letzten Jahren, dass du da gestartet hast und eigentlich groß ohne Ehrfurcht rangegangen bist und die sind dann auch teilweise wirklich in die letzte Runde mitgekommen. Gab es ja immer mal wieder Fälle, wo wir auch drüber gesprochen haben die letzten Jahre. Von daher, der Nachwuchs schläft nicht, muss man ja A sagen. B, diese Vergleich mit Tiger Woods bleibt ja auch immer gleich. Auch jetzt Scotty wird gleich wieder mit Tiger natürlich verglichen mit, ja, Scotty ist jetzt Startserie beim 150. oder 151. Start gleich wieder sozusagen jetzt zum 20. Mal zu gewinnen. Das ist schon Tigeresque, wird dann gesagt. Wo wir ja auch immer ein bisschen das in Relation holen und sagen, naja, Tiger hat schon auch noch andere Statistik, wenn man genauer durchs Brennglas schaut. Aber klar, irgendwie will man ja die Referenz und auch diesen, wann kommt der super, super, super Ultrastar? Wobei aktuell ist ja Scheffler schon eine extra Kategorie für sich. Und vielleicht kann man dann nicht immer erwarten, dass es so einen Weltgolfer wieder gibt, der wirklich überall bekannt ist. Scheffler ist vielleicht nicht so bekannt, wo du in den hintersten Winkel der Welt fährst und jeder kennt den Namen. Das ist ja nicht so. Denn Tiger Woods hat halt sowas geschafft. Wer weiß, wann es sowas nochmal gibt auch.
Ja, absolut. Und ich glaube, unter Golfern kennt natürlich jeder Scotty Scheffler, der sich auch für Profigolf dann interessiert. Aber ich glaube, außerhalb des Sports ist er halt nicht diese shiny Person, der dann halt auch da irgendwelche Werbedeals alle mitnimmt und omnipräsent in Werbung, Radio, was weiß ich, Kino da auftaucht. Da ist er, glaube ich, noch mehr laid back und gar nicht dafür gemacht und will er wahrscheinlich auch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz hat er jetzt auch mittlerweile die 100 Millionen Dollar Preisgeld damit durchbrochen mit diesem Sieg. Hat er jetzt Rory und Tiger quasi, dem Club ist er auch beigetreten. Und ja, dieses Turnier, um das dann da auch nochmal aus oder zu beenden, das Thema mit dem Turnier, bietet anscheinend eine Chance für sogenannte No-Names, da so ein bisschen durchzubrechen. Denn wie du schon richtig gesagt hast, wir haben da vor 2 Jahren nämlich genau drüber gerade gesprochen in dieser Woche, hat als letzter Amateur sogar damals Nick Dunlap mit 20 dieses Turnier gewonnen. Und dadurch, dass er Amateur war und bei den Masters noch starten wollte, hat er damals sogar das Preisgeld nicht behalten dürfen, ja, weil es ja die Amateurstatuten es damals oder aktuell auch nicht erlauben, hat er sogar als Turniersieger diese 1,5 Millionen Dollar, die es damals für den Sieg gab, hat er nicht angenommen, weil er seinen Amateurstatus behalten wollte. Und diesmal mit Brown, der es allerdings hätte behalten dürfen, weil er ja schon im Profilager spielt, ist es extrem interessant, dass sich diese Wiese anscheinend auch immer dazu, ja, die Spieler motiviert, solche Ergebnisse einzufahren. Damals, vor 2 Jahren, war das Siegergebnis übrigens 29 unter Par und dieses Jahr war es 27 unter Par, genau. Und das macht es dann schon interessant. Und auch noch eine Kleinigkeit vielleicht dann auch noch abzuschließen, ist, weil ich gerade Augusta gesagt hatte, er wollte den Start in Augusta nicht gefährden, Dunlap damals, hat es jetzt der amtierende US Amateurs Champion, hat die Einladung von Augusta abgelehnt, denn er hat sich der Live Tour angeschlossen und hat sich dort dem Team von Phil Mickelson angeschlossen. Ich schaue mal jetzt nochmal kurz den Namen. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall interessante Thematik, dass er gesagt hat, nö, ich nehme lieber das Geld der Lift-Tour, Michael Lasaso, und man munkelt da um die 20 Millionen und dadurch startet er eben nicht bei Masters in Augusta. Was sagst du dazu?
Ja, interessant auf jeden Fall. Aber Augusta hat ja auch immer seine eigenen Regeln. Die machen ja auch ein bisschen, laden ein, wen sie wollen und wen nicht. Und ich glaube, die sind auch kulturell natürlich so, dass sie sagen, hier muss alles zu unseren Regeln passen, ne?
Ja, also da sind ja die Regeln sowieso fest. Auch Tiger hat ja damals auch als US Amateur Champion, als er dann ins Profilager gewechselt ist, 97, bevor es gewonnen hat, hat er ja dann auch angefragt, ob er eigentlich mit dem Ex-Champion den ersten Tag dann starten darf, weil es ja so die Regeln sind. Ich bin gespannt, ob Augusta sich nicht da irgendwie eine kleine Lücke lässt und dann den Michael vielleicht doch noch einlädt und er dann dort letztendlich am Start ist. Denn wir alle wissen ja auch, wie stolz die Amerikaner im Golf auch auf ihre US Amateur Champions sind. Und für seinen Start in die Karriere war dieses Angebot natürlich mehr als lukrativ. Ich glaube, du würdest auch für 20 Millionen jetzt 2 Jahre auf der Live spielen, anstatt meinetwegen einen Tag in Augusta spielen zu dürfen.
Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, das Geld wäre mir nicht so wichtig. Da würde ich auf jeden Fall sagen, Heritage ist mir schon wichtiger, wie die PGA Tour das halt gerne hören möchte. Weil ich warte ja immer noch auf meine Tourkarte und Einladung. Das ist ja irgendwie eine Sache. Ja, aber lass uns doch nochmal auf das Thema zurück, wenn man so jung anfängt und so stark startet, sagen wir mal, ne? Tiger, also ich mag ja gerne mal diesen Tiger-Vergleich. Das war ja eine andere Zeit, weil damals gab es, glaube ich, nicht so die Gegner und die Ausnahmetalente wie heute. Heute ist das ja schon relativ durchexerziert mit College und Talentschmieden und irgendwas. Von daher, du kommst halt schneller raus mit einem viel, viel höheren Level als früher, wirst aber heute auch durch Medien und Social Media viel schneller seziert. Da ist ja jeder Fehltritt, jeder Wackler, alles, was privat passiert, was du wie, wo, wann machst, überall in Dauerschleife. Wenn du das mit einem Tiger damals gemacht hast, wer weiß, was mit ihm passiert wäre. Der war ja jetzt moralisch auch nicht immer der Beste. Ich erinnere mich an dieses Hooters-Bild mit den 16 Ladies und er in der Mitte, was immer noch irgendwo hängt. Der war ja auch wohl, sagt man, sexbesessen, wer weiß. Keine Unterstellung natürlich hier. Aber ich glaube, der ist zu einer Zeit groß geworden, wo er A, in diesem System das krass disrupten konnte. Er konnte Golf ja quasi neu schreiben als Story. Während ein Scheffler, der beherrscht Golf jetzt halt wahnsinnig gut ist, spielt Schweizer Golf wie ein Uhrwerk, aber halt in dem System Golf. Und deswegen sprengt er das kulturell, glaube ich, nicht. Während Tiger, der war ja Mythos, der hat ja wirklich Golf disrupted und ist da als Mythos quasi rangegangen. Da hatten die Leute ja schon plus zwei an der Startbox, ohne dass sie angeschlagen haben, als Angstaura, weil der halt einfach so wahnsinnig dominant in der Zeit war. Von daher, ich glaube, heute ist einfach die Luft da oben viel dünner, weil es einfach viel mehr Leute auf diesem Level gibt, mit Training, mit Theorie, mit Physik und Kamera und was es da alles gibt, dass das jetzt eigentlich schon so genährt ist, dass du halt immer wieder Ausnahmetalente kriegst, die da hochkommen, siehe quasi Master-Contender, die einfach auch immer reinkamen, die dann auch im Netflix-Doku und Co. sind, aber die verschwinden dann irgendwie so ein bisschen wieder im Mittelfeld gefühlt oder kommen vielleicht in der Realität an, dann gibt's mal irgendwie einen Wackler oder eine Verletzung oder irgendwas, wo halt dann dieser kometenhafte Aufstieg nicht weiter stattfindet und die Medien suchen dann halt wieder ihren nächsten Kometen, ne? Dann also der eine ist so ein bisschen abgefrühstückt, okay, ja, und wenn du jetzt nicht jede Woche gewinnst, dann bist du halt auch keine Story mehr. Und ich glaube, das ist so der krasse Unterschied, weswegen Tiger halt ein Mythos werden konnte und das heute halt relativ gesättigt ist.
Ja, ich glaube auch, Tigers großes Plus zu seiner Zeit war es einfach, dass es da dieses Social Media und so halt noch gar nicht gab. Ja, also man müsste sich vorstellen, heutzutage müsste dieser junge Spieler auch noch Social Media ertragen, fernab der Klasse, die er einfach hatte und der teilweise auch noch in den letzten Jahren immer mal wieder aufblitzen hat lassen. Aber ich glaube schon, dass es berichten ja auch viele andere Top-Sportler aus anderen Sportarten, war es einfach vor 20, 30 Jahren eine ganz andere Zeit, Profisportler zu sein. Sie konnten nebenbei auch normale Menschen sein. Da haben sich Leute gar nicht für interessiert, beziehungsweise nur wirklich irgendwelche Hardcore-Fans haben die dann erkannt. Heutzutage ist es ja teilweise nicht mehr möglich, auch manchmal, wenn irgendwelche 17, 18-Jährige da irgendwo einmal ein gutes Spiel oder ein gutes Ergebnis einfahren, dreht ja dann jeder gleich immer frei und macht da mal gleich so ein neues Wunderkind raus in deren spezieller Sportart. Und ich glaube, das ist halt heutzutage nochmal ganz anders. Und ich glaube, das ist dann auch der richtige Weg, den Scotty Scheffler dann da geht. Komplett ohne Social Media, diesen Punkt quasi gar nicht
ja, das ist clever,
und
ne?
betätigt. Das ist halt richtig clever, von Anfang an auch durchdacht gefühlt. Und hält an sich diesen Part halt komplett frei. Also es wird über ihn geschrieben. Ihn scheint es nicht zu interessieren. Er ist da gar kein Part von, weil er bei diesem Spiel gar nicht mitmacht. Und schon hast du meiner Meinung nach ein großes Problem weniger, was heutzutage halt einfach ein Problem ist. Kommen wir nochmal zu Tiger zurück. Jetzt würdest du den da in jungen Jahren mit irgendeiner Frau sehen und das würde jemand posten und innerhalb von 5 Minuten wäre der Bericht irgendwo wahrscheinlich als Breaking News schon zu sehen. Und da gab es halt damals wirklich nur irgendwelche investigativen Journalisten, die dann da dem auf der Spur waren, was man ja in mehreren Büchern halt auch nachlesen kann. Aber keine wirklichen Beweise, ja, dass es halt, dass es dann halt auch so war. Ja, und das ist dann halt interessant und das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Und demnach ist das Scotty jetzt schon in einer Sphäre, wo ich sage, was es schon besonders macht, weil er halt so konstant oben mitspielt, auch seine Erfolge, wenn er sich in Position bringt, schon besonders sind. Ja, also auch da gibt's die Amerikaner haben ja für alle Statistiken, wenn er in die Finalrunde mit so und so viel Schlägen Rückstand nur auf den Führenden oder um die Führung rum auftieht, wie hoch seine Percentage gerade ist, dass er dann halt auch als Sieger davon weggeht. Ich glaube, da liegt er jetzt bei 12 von 13 von den letzten 13 Turnieren, wo er in so einer guten Position war. Und das ist bei der Dichte der Qualität, die halt nicht mehr zu vergleichen war, weil Tiger war halt dieses Unicorn. Er hat halt damit angefangen, dass alle so Fitness gemacht haben. Da war er seinerzeit einfach 15 Jahre voraus und hat halt dann diesen Bonus und das Plus erst einmal in der Distanz und in seinem gesamten Spiel. Das ist heutzutage, wir haben da schon öfter drüber geredet, man kann es sehen, am College schon Standard. Ja, dass da die Jungs anfangen, Gewichte zu heben, aussehen wie ja irgendwelche Roboter, die da erstellt werden, irgendwelche Golfroboter, die alle einen fantastischen Schwung haben, den Ball eine Meile weit hauen können und dass er gefühlt immer schneller wird. Und demnach ist das heutzutage schon etwas Besonderes, wenn du diese dominanten Spieler hast, die halt egal wo sie aufziehen, sofort um den Sieg mitspielen. Und da ist dann halt immer wieder, da setzt sich letztendlich die Qualität durch und nicht jetzt irgendeine Masse, sondern da hast du halt immer noch letztendlich die 5, 6 Top-Spieler. Das ist völlig egal, wo die hinreisen, bei welchem Turnier sie antreten. In 4 von 5 Fällen spielen sie da um den Sieg mit. Und das ist dann schon mehr als beeindruckend. Auch wenn die Qualitätsdichte halt durchweg krasser ist. Ja, also du siehst ja auch manchmal irgendwelche Corn Ferry Spieler. Nimm jetzt Blade Brown. Auch der ist 18 nur. Den nimmst du jetzt in so einem PGA Tour Turnier und sofort competen die da mit um den Sieg, weil halt die Qualität da ist. Du musst halt nur heutzutage als einer dieser Spieler deine Chance bekommen und im richtigen Moment halt dann abliefern. Ja, und schon hast du die Chance, auf diesem Niveau, auf dieser Bühne einen Startplatz zu bekommen. Und das ist, glaube ich, heutzutage das Wichtigste.
Es ist ja, also wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, kann man dieses Phänomen ja eigentlich schon, finde ich, seit Jordan Spieth auch irgendwie angucken sich. Der hatte ja so 15, 16 seinen Peak, ne? Wo er wirklich dann explodiert ist, also schnell, früh, hoch, 15, 17 war das, glaube ich, ne? Da einfach da mal eben 3 Majors gewonnen und dann in Augusta dann den großen Breakdown gehabt. Da haben wir ja noch drüber berichtet. Das war so eine unserer ersten Folgen. Und ich finde, dieses Muster kannst du ja oft mal sehen, wo Leute halt wirklich kurz ihren Peak hatten und wo man dachte, ja, okay, der wird jetzt richtig heiß, der läuft los. Ob es ein Jason Day war oder ein Morikawa oder Will Zalatoris, erinnere ich mich auch noch, da haben wir auch viel drüber gesprochen, war ja auch so ein bisschen Major-Contender ganz oft. Fast so würde ich Hovland und Aberg auch mit reinnehmen oder irgendwie ganz junge Leute, die dabei waren. Da kannst du wirklich durchgucken, wo es auch immer wieder, also auch Sam Bennett irgendwie von Masters-Amateuren. Und wie hieß der eine, der auch lustige in der Netflix-Folge Staffel 2 drin war, dem haben sie ja auch, glaube ich, porträtiert. Das war ja auch total interessant. Also du hast immer wieder Leute, die mal so kurz dabei sind. Ich glaube, der war letzten Tag auch mit Tiger zusammen in einem Flight. Du erinnerst dich, der war so ein bisschen dicker. Der war ganz süß.
Ja, Neil Shipley.
Ja, Shipley, genau, genau. Ich wollte erst sagen Dunlop, aber es war Shipley. Du hast recht. Bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Aber das sind ja immer so eine Beispiele, wo du sagst, krasses Talent. Die haben keine Angst, die gehen da rein. Die haben vielleicht auch noch nicht den Respekt, weil sie auch noch nicht so gescheitert sind. Und haben noch diesen jugendlichen Ehrgeiz, ne? Und hauen dann einfach ihr Können raus und dann gewinnen die auch mal ein paar große Sachen. Und dann kommt irgendwie die Realität dazu und sagt so, hallo, ich bin's, die Erwachsenenrealität. Guck mal, du könntest auch verlieren und ist übrigens doch alles nicht so einfach. Also, was können wir quasi von diesen jugendlichen Leuten lernen, sage ich mal doof gesagt, oder mitnehmen? Oder kann man da überhaupt was lernen und mitnehmen, Beauty, ist die Frage. Oder ist es wie der Tipp, wenn man sagt, hey, ich bin 30 und fange das erste Mal an, Ski zu fahren und jemand sagt, hey, du musst einfach nur runterfahren, ist doch kein Problem, mach einfach den Kopf aus, wo du denkst, ja, schönen Dank, aber so funktioniert das leider für mich nicht, weil ich gehe da ganz anders ran. Also kommt man mental gar nicht mehr in diesen Slot, wo die jemals sind?
Ich glaube, die Vorbereitung ist da heutzutage schon eine ganz andere. Halt durch die Professionalität auch an ja, Colleges, an den Highschools schon, die Qualität der Turniere, die in den Staaten da einfach übers ganze Land anders organisiert und wirklich von der Grundleistung viel höher sind als irgendwo anders auf der Welt, entwickelt sich da so eine Selbstständigkeit und so ein Bewusstsein, dass sie halt da rausgehen können und einfach mitspielen. Und was kann man jetzt davon mitnehmen? Natürlich erstmal grundlegend nicht viel, weil da reden wir über wahrscheinlich eine Golfkarriere bei jetzt Blade Brown von etwa schon, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren. Der wird wahrscheinlich auch mit 3, 4 das erste Mal so einen Golfschläger in der Hand gehabt haben. Und unzähligen Golfrunden pro Woche. Ja, also ich glaube, der hatte in seiner Highschool hat er nicht viel die Schule von innen gesehen. Wenn alles darauf ausgerichtet wird, dass der Golfprofi wird und, sag ich mal, so ein bisschen so ein finanzieller Background da auch ist oder vielleicht den Eltern auch egal ist, Hauptsache, der wird ein Golfprofi, dann wird der wahrscheinlich mehr durchs Land gefahren sein und hat Golfturniere gespielt, als dass er anwesend in irgendwelchen Schulklassen war. Geschweige denn, hat er wahrscheinlich Privatunterricht per Telefon oder per Computer gehabt. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht vergleichen, weil die oftmals so viele Golfrunden in einem Monat spielen, wie der normale Golfspieler in 1 oder 2 Jahren vielleicht zusammenbekommt. Ja, also das ist grundlegend erstmal ein komplett anderer Sport. Aber dann, wenn man sich das dann ansieht, wie er spielt, er haut da an dem Einloch seinen Drive ins Wasser, spielt dann einen Double Bogey und geht danach raus und attackiert bei so ein paar 3 sofort wieder die Fahne, ohne ja mit der Wimper zu zucken, sondern völlig gefühlt, ach, ist jetzt egal, ich mache einfach meinen Schlag. Ja, das kann gerade halt einfach passieren. Das ist dann halt schon beeindruckend. Und oftmals halt einfach dahin gehen und sagen, okay, mein Shot-Shape ist ja eigentlich so oder so, dann soll ich dem einfach auch mal vertrauen. Ja, und jetzt nicht auf einmal anfangen, irgendwas anderes zu machen, sondern im Grunde auch im Turnier so spielen, wie ich immer spiele. Ja, ist immer leicht gesagt, können aber die wenigsten, weil dann, wir haben das auch schon oft besprochen, Dinge halt immer anders ablaufen. Ja, die Leute sind auf einmal 3 Stunden vor ihrem Turnier da, wollen sich da wie die Profis schlechthin vorbereiten und sind im Grunde schon K.O., wenn sie am ersten Tee ankommen, weil sie noch nie in ihrem Leben so viele Bälle auf einer Driving Range geschlagen haben am Stück. Und das macht dann halt so ein Turnier auch nicht einfach. Ja, und es war für mich auch beeindruckend zu sehen, wie er gespielt hat. Und er hat selbst nach der Runde gesagt, dass er sich auf der Runde das ein oder andere Mal kneifen musste.
Das ist ein bisschen frech, hat er gespielt eigentlich, oder? Vielleicht ja. Ist es das, was ich sagen würde, dass diese jugendlichen Leute einfach vielleicht aus, ich nenne es mal nicht abwertend, aber aufwertend, Ignoranz. Sie wissen noch nicht genug, vielleicht ist es auch Reife, was man irgendwann sagt, sondern sind einfach dann frech. Das hast du ja auch beim Fußball oder irgendwo, wo du dann sagst, hey, dieser 17-jährige Youngster voll frech wieder dieses Tor gemacht hat oder voll frech wieder diese, das würdest du halt einfach nicht machen, weil du sagst, okay, ich habe das 100-mal gemacht, davon ist es einmal gut gegangen, deswegen lasse ich das. Da sind wir schon wieder beim Hero-Shot, ne? Und vielleicht muss man ja als erwachsener Golfer zumindest sich mal 1, 2 Löcher trauen, frech zu sein, aber halt mit Struktur frech, wo man sagt, okay, das Loch und das Loch, das gehe ich jetzt mal ein bisschen frecher an und riskiere mehr, aber die anderen spiele ich konservativ, weil, wie gesagt, es ist ja, ich glaube, was so den erwachsenen Golfer oder dem reiferen Golfer im Weg steht, ist ja tatsächlich, dass man zu viel weiß und nicht zu wenig.
Ja, weil die meisten das dann halt auch zu ernst nehmen sollen. So eine ganz einfache Golfturnierrunde.
Ja, da wird ja an 1000 Dinge gedacht. Diesen Spickzettel mit den 16 Sachen, an die man denkt vor dem Schlag, ne?
Ja, erstmal das. Dann denken die, dass deren Leben eventuell davon abhängt, dass dann das Handicap sich vielleicht verändert. Und da wird man dann halt verkrampft. Und verkrampft funktioniert es dann eben nicht so. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht dieses Jahr mal auf so einen kleinen Zettel schreiben und ins Golfbag packen, frecher spielen gehen. Ja, frech sein.
Ja, frech sein.
Einfach aber das Spiel wieder für sich entdecken und dann geht's, glaube ich, auch mit den Ergebnissen besser.
Ja, aber vielleicht sollten wir das noch mit dem, also ich finde das eine gute Sache mit dem frech sein, aber vielleicht sollten wir das noch irgendwie ein bisschen einsortieren, dass man, das heißt, frech spielen heißt ja vielleicht nicht blind spielen oder aggressiv spielen, sondern klar entscheiden und eine Verantwortung übernehmen und dann loslassen so ein bisschen, ne? Also dass man jetzt nicht sagt halt, ich spiele jetzt komplett ohne Struktur, sondern baller einfach rauf. Das ist einfach doof und nicht frech für mich. Sondern frech ist ja schon auch, man kann was irgendwie im Hintergrund, ne?
Ja, an die eigenen Fähigkeiten glauben. Ja, was
ja,
kann ich gut?
Das ist ja gut, ja.
Was, was kann ich nicht? Da muss man auch immer ehrlich zu sich sein.
Aber was sonst kann ich das, nicht? Golf.
Ja, dann sollte man da auch ehrlich zu sich sein. Ja,
und ja, dann sollte man es einfach sagen, hey, ich kann es nicht, aber es macht mir trotzdem Spaß.
Genau.
Ja, und damit demnach, aber auch okay sein, dass man es nicht kann.
Demnach das Ganze auch akzeptieren. Also wie er halt auch gesagt hat, er musste jetzt manchmal 2-3 Mal hingucken, bis er realisiert hat, dass es wirklich Scotty Scheffler ist. Und
mit dem er jetzt am Flight gespielt hat. Ja, ne?
Genau, ja. Und das ist dann halt auch schön zu sehen, weil die Story ja dann auch so ein bisschen wieder ausmacht. Man möge jetzt noch drüber nachdenken, wenn er dann jetzt auch noch, sag ich mal, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss es da gewesen wäre, was dann heute die Medien geschrieben hätten über den Jungen. Demnach, für ihn ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass es jetzt so ausgegangen ist, dass er jetzt da so, sag ich mal, T16, T18 reingekommen ist und nicht vielleicht der große Wurf schon direkt gelungen ist, weil das wäre dann medial wahrscheinlich auch nicht gesund gewesen. Aber es zeigt ihm halt, dass er von seiner Qualität und von dem Golf, was er spielen kann, einen absoluten eine Top-Performance, dass er halt schon mit den Guten mithalten kann, mit den richtig Guten. Ja, und ich sag mal, er ist ja grundlegend auf der Corn Ferry, also auf der zweiten Liga, der Amerikaner, also auf so einem DP World Tour Niveau, ist er ja da schon unterwegs. Und vielleicht wird er da auch jetzt dieses Jahr wie so ein Kickstart dadurch noch bekommen und halt einfach auch dort dieses Jahr noch besser durchstarten können, ja.
Ich würde sagen, du bringst ein Sachbuch als PDF raus, das heißt der freche Handicap-Verbesserer mit Fabian Beauty. Das könnt ihr euch runterladen und danach wird unser Marketing-Team euch kontaktieren für einen günstigen Plan. Da seid ihr aber frech dabei. Genau. Ja. So ist es. Also, freut euch drauf. Das kommt natürlich bald in der Download-Section. Bis dahin würde ich sagen, Beauty, denke ich mal drüber nach, wie wir frecher Golf spielen können, ohne Döver Golf zu spielen. Da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge drüber reden. Wir hören uns dann einfach zur nächsten Folge, würde ich sagen, denn es ist ja schon wieder, wir sind schon wieder hier fast an unserem Kapazitätslimit, wieder knapp kratzen an den 40 Absolut. Minuten. Wir wollten ja wieder ein bisschen unter einer Stunde bleiben, sondern eher ein bisschen kürzer, knapper, dass es auch zum Pendeln reicht. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir dieses Thema ab. Spannende Woche. Jetzt haben wir so ein paar Sachen nicht besprochen, aber nehmen wir einfach mit in die nächste Folge. Ich glaube, da tut sich eh noch einiges, auch Thema Liv Golf und wie es weitergeht in der Saison. Das Debüt wieder von Brooks Koepka auf der PGA Tour ist ja für nächste Woche auch angesagt. Da können wir ein bisschen drüber sprechen. Mal sehen, was unser damaliges Ausnahmetalent Brooks, auch der war ja quasi mal kurz ein Ausnahmetalent eigentlich, hatte auch seinen großen Peak und rennt seitdem ein bisschen hinterher, finde ich. Könnte man eigentlich fast auch so sagen, der passt da ganz gut in unsere Liste. 2017 bis 19 war der wirklich richtig stark. Jo, und Beauty, ich würde sagen, ich wünsche dir eine schöne Woche. Was möchtest du den Hafis noch mit auf den Weg geben? Ja, seid frech, verbessert euer Handicap.
Erstmal das, der Januar ist im Grunde vorbei. Ja, der erste Monat ist schon wieder geschafft und es stehen interessante Entscheidungen im Februar vor der Tür. Da werden wir natürlich drüber berichten und ihr wisst ja, bis dahin rutscht gut durch die Woche und denkt dabei immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.